Wieder ein Sonntag im Sommer. Herzlich willkommen zu dieser Sommerbibelstunde. Wir freuen uns, es ist ein Bibelkurs-Sonntag, einer von dreien in diesem Sommer. Und es ist ein Vorrecht, dass wir wieder eine Ferienzeit mit Wort Gottes anbieten können und frei durchführen. Wir haben heute Morgen gedankt für unser Gelände, für die Freiheit, aber auch für alle Gelegenheiten im ganzen Land, jetzt in Freizeiten, Ferienprogrammen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene haben viel Gelegenheit, in den Ferien Gottes Wort zu hören und zu studieren. Und eine Gruppe von diesen vielen ist hier. Herzlich willkommen vor allem den Bibelkursteilnehmern, auch denen, die heute noch angereist sind. Gestern waren wir schon eine schöne Willkommensrunde. Und zu unserem Vorhaben in diesen drei Wochen passt gutes Lied: Jesus, wir sehen auf dich, Jesus, wir hören auf dich. Damit fangen wir mal an. Nummer 285. Vielen Dank, Dorothee. Die Bewegung jetzt, die gehört zum Bibelkurs. Sie lernen hier gleich ein kleines Wunder kennen. Gestern Abend waren die meisten von Ihnen noch einfach angereiste Gäste, fremde Leute, die sich untereinander nicht kennen. Und es ist wie ein Schöpfungswunder passiert. Heute sind Sie schon ein Chor. Ja. Das ist ein kleiner Spiegel davon, im Bibelkurs passieren Sachen, die hätte man sich daheim, zu Hause, vor der Abreise nicht vorgestellt. Herzlich willkommen dem Bibelkurs. Dieser Sommerbibelkurs ist ein Viertel von einem ganzen Programm. Der Bibelkurs hat das Konzept in 12 Wochen durch die Bibel, so wenn man 4x3 Wochen gekommen ist, 4x im Sommer hier teilgenommen hat, hat man zu jedem Buch der Bibel eine gewisse Übersicht und vertiefende Einsichten in bestimmte Themen. Und man hat eine ganze Menge neue Freunde, vielleicht auch Gebetspartner und Horizonterweiterungen erlebt. Man weiß nie, was Jesus noch reinpackt. Der Bibelkurs hat jetzt ein Lied für Sie. Und nach dem Lied wird Sidney Witboy die Bibelstunde halten. Und weil er gleich nach dem Lied weitermacht, möchte ich Familie Witboy kurz vorstellen. Manche von Ihnen kennen die beiden vielleicht vom Pfingstjugendtreffen oder von dem Freundestag in Stuttgart oder von einer Bibelstunde hier oder, wer weiß, von einer Konferenz in Thailand oder von Begegnungen in Kasachstan oder sonst wo. Sie sind weit herumgekommen. Bei einem Pfingstjugendtreffen wurde Sidney als Redner so vorgestellt: Wenn du mit ihm sprichst, Klammer, fast egal in welcher Sprache, oder seine Vorträge hörst, merkst du schnell, dass er die verschiedensten Kulturen dieser Welt nicht nur aus Büchern kennt. Sidney Witboy und seine Frau Andrea kommen beide aus Südafrika und sind mit ihrer Familie seit 1984 in Asien zu Hause. Sie verstehen es immer neu, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen und ihnen zu helfen, ihre Berufung herauszufinden, egal auf welchem Erdteil sie gerade leben. Von Beruf ist Sidney Lehrer für Englisch und Musik und hat auch Islamwissenschaften und Theologie studiert. Seit seiner Berufung in den Missionsdienst ist er für Südostasien engagiert und genau das für muslimische Menschen. Seine Frau Andrea hat Krankenpflege studiert und das Studium als Lehrerin für Englisch und Deutsch als Fremdsprache abgeschlossen und dient damit vielen, die Deutsch lernen wollen oder Englisch lernen wollen. Eine ganz besondere Freude ist für uns, Andrea ist eigentlich die Kontaktperson. Ohne Andrea würden wir Familie Witboy gar nicht kennen. Andrea hat 2 Jahre in der Bibelschule Eidlingen studiert und das freut uns immer sehr. Dieses Wiedersehen und die Verbindung ist seit der Bibelschulzeit nicht abgerissen. Und es ist immer spannend, jedes Mal, wenn Sie kommen, jetzt diesmal aus Frankfurt, war gar nicht so einfach, aus Frankfurt herzukommen, weil die Züge nicht so fuhren, oder aus Singapur oder aus Südafrika oder Australien, je nachdem, wo Sie vorher waren. Jedes Mal erfahren wir Neues, auch was sich in der weltweiten Gemeinde Jesu tut. Und fast jedes Mal haben sie wieder eine neue Adresse. Und fast jedes Mal erfahren wir etwas Neues von der Familie. Seit wenigen Wochen sind sie Großeltern geworden. Dafür gratulieren wir Ihnen ganz herzlich. Ja. Und wir freuen uns, Sie haben jetzt heute und morgen noch mehr Gelegenheit, von Ihrem Dienst und von Ihrem Herzensanliegen zu hören und von der Botschaft. Danke, dass Sie gekommen sind, und wir freuen uns auch auf die Begegnungen untereinander. Und jetzt auf das Lied vom Bibelkurs.
Guten Tag. Ich fühle mich ganz zu Hause zurzeit, weil das Wetter ist genauso wie in Südostasien. Wir wollen ein paar Verse jetzt aus dem Buch Habakuk lesen, und zwar Kapitel 2 und die ersten 4 Verse aus Habakuk. Habakuk Kapitel 2 und die Verse 1 bis 4. Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinem Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde, auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach: Schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihre, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir beten einfach heute für offene Ohren, offene Augen und auch offene Herzen. Wir danken dir für deine Gegenwart mit uns. In Jesu Namen. Amen. Wenn Sie den Zeit mit Gott Heft auch folgen und lesen, dann erinnern Sie sich, dann im ersten Quartal in diesem Jahr gab es auch eine Auslegung, eine sehr umfassende Auslegung des Buches Habakuk im Januar und auch im März. Und das hat mir wirklich angesprochen, und insbesondere in dieser Zeit, in den letzten paar Monaten, wir waren in Thailand, ich war auch in Singapur und war viel mit Mitarbeitern unterwegs. Und dieses Buch hat mich wirklich wieder angesprochen, insbesondere in diesem Ort. Wir wissen fast nichts über Habakuk persönlich. Es ist auch schwierig, ihn so in eine genaue Zeit einzuordnen. Wir wissen, dass er ein Zeitgenosse der Propheten Jeremia, Nahum und Zephania war. Aber mehr wissen wir einfach nichts. Wir nehmen an, dass von dem Schluss in Kapitel 3, wo es dann sagt, vorzusingen auf meinen Saitenspiel, wir nehmen an, das könnte sein, dass er eventuell zu den Leviten gehörte, die dann für die Musik des Tempels zuständig waren. Ein paar Sachen können wir dann aus dem Text lesen. Aber er ist einfach als Prophet da bezeichnet. Trotzdem ein bisschen anders als andere Propheten. Er predigte nicht so an Straßenecken und öffentlichen Orten wie Jeremia. Er machte keine seltsamen Sachen wie Ezekiel, zum Beispiel, der seine Haare und seine Bart abrasierte. Das machte Habakuk nicht. Er ermahnte keine Könige wie Elia und er bewirkte auch keine Wunder wie Elisa. Was kennzeichnete Habakuk? Ich glaube, wenn wir dann so durch das Buch lesen, wir merken, dass er ein Mann der Beobachtung, des Nachdenkens und des Gebets war. Ein Mann der Beobachtung, des Nachdenkens und auch des Gebets. Und dieses Buch ist ein Gespräch zwischen Habakuk und Gott. Und er stellte seine Fragen vor Gott aus. Ganz harte Fragen, ganz offene Fragen und ganz ehrliche Fragen auch. Und so merken wir dann in Kapitel 1, zuerst klagt er. Und wir merken seine Klage hier an Gott in Kapitel 1 und insbesondere Vers 2. Er fängt mit dieser Frage an. Wie lange, o Herr? Wie lange? Und diese Frage zeigt uns, dass diese schlimme Lage schon eine lange Zeit andauerte und Gott nicht zu hören und nichts zu tun schien. Und deshalb Habakuks harte Frage. Gott, was machst du? Gott, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Gott, hörst du überhaupt zu? Gott, hast du Interesse an uns oder sind wir dir egal? Harte Fragen. Tiefgreifende Fragen. Und man merkt, er kämpft, Habakuk kämpft mit diesen Fragen. Sie sind keine intellektuellen, distanzierten Themen. Man merkt, er redet da, er spricht mit viel Emotion und sein Herz ist aufgewühlt. Und vielleicht sitzen Sie hier heute und Sie haben tiefgreifende Fragen auch. Sie haben Zweifel und Sie kämpfen mit etwas heute. Und die Ermutigung hier aus dem Buch Habakuks ist, wir können unser Herzen ausschütten bei Gott. Am Anfang spricht er hier nicht über die Chaldäer. Er spricht eigentlich von seinem eigenen Landsleute. Er spricht von der Gewalt, dem Unrecht, dem Verderben, der Verwüstung, dem Streit und der Bosheit. Und er redet hier von Israel, von Juda, nicht von den Chaldäern am Anfang. Und ich habe mich wirklich gefragt, auch hier in Deutschland, sind unsere Werte, auch in der Gemeinde Jesu, sind unsere Werte noch biblisch? Sind sie noch biblisch fundiert? Oder findet auch eine Verweltlichung in der Gemeinde Jesu statt? Das ist ja klar, wir sind Kinder unserer Kultur. Und das ist für mich wirklich ein Vorrecht, verschiedene Kulturen zu besuchen und auch dort zu leben. Und das ist recht so. Wir sind Kinder unserer Kultur. Gott hat uns in eine Situation da platziert. Das ist klar. Unsere Kultur prägt uns. Sie ist ein wichtiger Bestandteil unserer Identität. Aber trotzdem, als Christen, als Jesu Nachfolger, sind wir dazu berufen, Pilger oder Gäste in unserer Kultur und in der Welt zu sein. Petrus sagt das auch in 1. Petrus Kapitel 2. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Und Paulus sagt das auch in Römerbrief Kapitel 12. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist Gottes Maßstab. Gott gibt uns eine neue Weise, wie wir als Jesu nachdenken, an Jesu Nachfolge denken, sprechen und handeln können. Ein neues Verhalten. Wir sind dann dazu berufen, Gäste und Fremde, sozusagen Pilger in unserer Kultur, in unserer Welt zu sein. Aber was bedeutet das dann in unserem Kontext heute, in unserer Situation, in unserer Generation, auch in unserer Kultur? Was bedeutet es, ein Jesu-Nachfolger nicht mehr im 20. Jahrhundert zu sein, sondern im 21. Jahrhundert zu sein? Was bedeutet das? Was bedeutet es auch, wenn wir eigentlich verschiedene Generationen, Völker und Kulturen in einem Land sind? Wie schon erwähnt, seit 31 Jahren sind wir in Asien als Missionare tätig, und ich bin vor allem dankbar für das, was Gott in mir tut und nicht nur durch mich tut. Das ist ein Vorrecht, und ich sage das nicht einfach, da zu sein, es zu erleben, was Gott zu uns gibt. Und ich habe gemerkt, dass die Herausforderung für uns, insbesondere für uns, wenn wir als interkulturelles Team arbeiten, die Herausforderung ist immer da, zwischen dem, was Wesentliches ist, und dem, was Unwesentliches ist, zu unterscheiden. Und ich gebe mal ein Beispiel. In einem Gebiet in Ostasiens arbeiten einer unserer interkulturellen Teams. Und einige Teammitglieder kommen aus dem Westen, einige kommen aus Asien. Und ich war dann da zum Besuch und habe dann jede Familie oder Einzelmissionar dann auch besucht. Und eines Tages vertrauten mir die Asiaten an, dass manche ihrer westlichen Mitarbeiter sie nicht lieben und sie nicht dann als volle Mitarbeiter annehmen würden. Das ist ziemlich hart. Und ich habe gefragt, warum, was ist dann der Grund dafür? Und sie sagten, naja, obwohl wir uns gemeinsam treffen, zum Gebet treffen, ist immer so in einem neutralen Ort, haben diese Mitarbeiter aus dem Westen uns noch nie in 2 Jahren zu Hause zu einem gemeinsamen Essen eingeladen. Und die Worte waren, unsere Herzen sind verletzt. Am gleichen Tag ging ich dann die westlichen Mitarbeiter auch mal besuchen. Und da bekam ich auch eine Klage. Ja, das asiatische Ehepaar, die sind einfach nicht zuverlässig. Okay, warum? Naja, wir hatten vor einigen Wochen ein sehr wichtiges Teamtreffen gehabt. Und das war schon im Voraus geplant. Aber die sind einfach nicht aufgetaucht. Und der Grund dafür war, dass die Asiaten haben ganz spontan dann einen Besuch von einigen Landsleuten bekommen. Und deswegen sind sie dann nicht zum Teamtreffen gegangen. Und hier merkt man, für eine Kultur ist das Einhalten eines Termins sehr wichtig. Und Sie können jetzt einordnen, wo Sie sind als Deutsche. Für die andere Kultur ist das gemeinsame Essen und Gemeinschaft und so weiter, auch die Besuche sind sehr wichtig. Was ist richtig, was ist falsch? Und so merken wir, ne, auch als internationales Team, da müssen wir damit mitarbeiten. Und ich glaube, diese Herausforderungen werden wir auch noch mehr davon hier in Deutschland haben, weil wir sind mehr Multikulti geworden. Und ich habe Ihnen gesagt, am wichtigsten ist es, unser Einssein in Jesus nicht preiszugeben. Das anzunehmen, dass wir unterschiedlich sind, aber in Jesus sind wir eins. Das ist sehr wichtig. Er hat für uns in Johannes Kapitel 17 gebetet, Heiliger Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und es kommt dann die Frage, und es stellt dann sich auch die Frage, es kommt zurzeit viele Menschen von anderen Ländern nach Deutschland, und unter ihnen sind auch unsere Geschwister in Jesus. Und wir sind sehr unterschiedlich, sie sind ganz anders. Aber worauf konzentrieren wir uns? Die Unterschiedlichkeiten oder unsere Einigkeit in Jesus? Und das ist die große Frage für uns. Gottes Antwort dann auf Habakkuks Klage. Und Gott gibt auch eine harte Antwort auf seine Klage. Und die lautet: Schaut unter den Heiden. Seht und verwundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, welches ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken. Und man merkt, Gott gibt Habakkuk ja keine Lösung für das Problem seiner Landsleute, sondern eine Offenbarung. Und diese Offenbarung war erschreckend. Gott plant, sein Volk zu bestrafen und beauftragt die gottlosen Chaldäer dazu. Vielleicht spricht Gott mit uns, aber wir wollen nicht hören, was er zu sagen hat. Er möchte uns Richtung geben, er möchte uns auf dem Weg der Gerechtigkeit leiten, aber wir wollen vielleicht nur ganz bequem immer nur auf der grünen Auen bleiben. Manchmal möchte Gott uns eine Mahnung geben, aber wir suchen von ihm nur eine sanfte Massage. In Zeit mit Gott, im Januar, am 27. Januar, lesen wir: Wir haben das große Vorrecht, unsere Fragen direkt vor Gott auszusprechen. Er hört uns zu. Er bleibt uns keine Antwort schuldig. Manchmal entspricht sie allerdings nicht unbedingt unseren Vorstellungen. Gott gibt Habakkuk keine Erklärung, sondern eine Offenbarung. Denn was wir in Zeiten voller Zweifel immer brauchen, ist eine neue Sicht Gottes. Und unsere Missionare, sie erzählen auch von vielen zunehmenden Schwierigkeiten. Und im 21. Jahrhundert, glaube ich, es wird auch schwieriger sein, unseren Missionsauftrag zu machen. Der Fundamentalismus nimmt zu. Und ich rede hier nicht nur von Islam. Das ist genauso, merken wir, in Buddhismus und auch in Hinduismus. Ebenso der Nationalismus. Es wird als Ausländer immer schwieriger, Visa in manchen Ländern Ostasiens zu erhalten. Und für manche Missionare ist die Möglichkeit einer Abschiebung immer präsent. Das war unsere Erfahrung auch in China. Aber auch hier in Deutschland erleben wir verschiedene Herausforderungen. Wir wissen schon, wenn wir die Nachrichten anschauen, die globalen Konflikte, sind Sie davon bewusst, dass zurzeit weltlich gibt es mehr als 50 Konflikte. Und 4 von ihnen haben mehr als 10.000 Leute in den Tod gerissen in dem letzten Jahr. Die Herausforderungen in der Umwelt, Terrorismus, davon müssen wir nicht zu viel sagen. Wir sehen das täglich. Und dann die Flüchtlinge der Welt, wieder ein tägliches Thema. Die Vereinten Nationen sprechen da von 13 Millionen Flüchtlingen in der Welt heute. Und wie wir wissen, es wird viel diskutiert darüber zurzeit. So, was war Habakkuks Reaktion auf Gottes Antwort? Zuerst merken wir, dass er auch Angst und Verzweiflung erlebt. Und das ist sehr menschlich. Wenn ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei, Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Ich glaube, wir alle haben solche Erfahrungen schon gehabt. Angst und Verzweiflung ist menschlich. Aber wir erinnern uns auch daran, diese Herausforderungen sind nicht neu. Auch Jesus hat sie erfahren und erlitten. Ich habe neulich wieder in Matthäus Kapitel 2 gelesen. Es ist noch nicht Weihnachten, aber trotzdem kann man in Matthäus Kapitel 2 lesen. Und wir merken, Krieg und Konflikte. Damals wurde Israel auch von den Römern erobert. Und es gab Krieg, es gab Konflikte. Und für das Volk Gottes war diese eine schlimme Zeit. Terrorismus. In seinem Zorn beging Herodes in Bethlehem einen schrecklichen Kindermord. Und eine ganze Generation ist fast ausgerottet worden. Jesus war da. Er und seine Familie hat das auch erlebt. Flüchtlinge. Jesus und seine Familie waren vorübergehend Flüchtlinge in Ägypten geworden. Unser Gott versteht unsere Probleme. Er leidet mit. Er leidet nicht aus der Ferne. Er leidet hautnah auch mit uns. So erlebte Habakuk Angst und Verzweiflung. Aber wie schon erwähnt, er war ein Mann der Beobachtung, des Nachdenkens und auch des Gebets. Er hatte eine Gottorientierung und er sieht da ja auch durch die Augen des Herrn. So er klagt, aber man merkt, er geht auch zu die richtigen Quelle. Er schüttet sein Herz bei Gott aus. Und manchmal hat man so den Eindruck, dass wir uns zuerst von anderen Quellen beraten lassen. Zum Beispiel von Vater Google. Ja, wir haben eine Frage, ganz schnell googeln. Oder was auch immer Sie, Chrome oder was auch immer Sie gebrauchen. Oder Firefox oder was auch immer. Wir leben in einer Zeit, wo wir fast sofortigen Zugriff und Zugang zu vielen Ressourcen haben. Aber haben Sie gemerkt, wenn wir zu viele Informationen haben, hat diese auch dann die Tendenz, uns zu lähmen, statt zu befähigen. Ich war einmal in Amerika, mein erster Besuch in Amerika, und ein Freund hat mir dann eingeladen, mit ihm Bagels zu essen. Amerikanische Bagels kennen Sie, ja? So amerikanisches Brot und dazu ein Loch da. Nicht ein Donut, das ist etwas anders. Naja, wir gingen, ich dachte, ein Bagel mit vielleicht Sahne oder so etwas. Das ist ganz einfach. Aber ich kam da im Laden rein und zuerst muss man sein Bagel aussuchen. Und es gibt 20 verschiedene Arten von Bagels. Und dann, danach muss man aussuchen, was man dann auf dem Bagel haben möchte. Das 15 oder 20 Arten davon. Das ist einfach zu viel. Wenn man hat da 3 oder 4, damit kann man leben. Aber 20 verschiedene Arten, da eine Entscheidung zu treffen, und es wartet da eine Schlange von Leuten, das geht einfach nicht. Zu viele Optionen, die paralysieren uns, statt uns zu befähigen. Und ich möchte damit nicht sagen, dass wir gläubige Menschen nicht um Rat bitten sollen. Wir alle brauchen Mitchristen, die wir respektieren und die uns begleiten und coachen und für uns beten können. Aber keiner kann Gott ersetzen. Dann, wie schon gemerkt, die Welt scheint im Umbruch zu sein. Ich habe schon die 13 Millionen Flüchtlinge weltweit erwähnt. Und Deutschland ist schon als Einwanderungsland bekannt. Neulich kam eine Statistik in den Nachrichten, dass 20% der Menschen in Deutschland, das heißt eine Person aus 5, einen Migrationshintergrund hat. Ziemlich viel. Und vielleicht haben wir viele Fragen. Und ich möchte dieses Thema jetzt nicht vereinfachen. Das ist eine sehr komplizierte Sache, komplex. Und wir dürfen die verschiedenen Aspekte nicht ignorieren. Aber vielleicht ist diese Geschichte auch ein Ansporn für uns als die Gemeinde Jesu. Ein Mitarbeiter von mir, Stefan, er stand in der Warteschlange im Flughafen Adelaide in Australien, um für seinen Flug nach Sydney einzuchecken. Und hinter ihm stand ein Mann, ein Ausländer, und Stefan ist ziemlich extrovertiert und möchte immer so Kontakt mit Menschen knüpfen. Und hat gedacht, was ist er dann für ein Landsmann? Vielleicht türkisch? Nein. Vielleicht jemand aus Arabien? Nein, weiß ich nicht. Und dann kam die Ansage, die wir im Flughafen immer fürchten. Meine Damen und Herren, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Flug storniert wurde. Und der Mann hinter Stefan stöhnte, und Stefan fing sofort mit ihm an zu reden. Und der Mann war eigentlich dann ein muslimischer Uigure aus China. Und sein Name war Aman, oder ist Aman. Und er sagte auf gebrochenem Englisch, dass er einen dringenden Termin in Sydney hat. Das war wirklich dringend. Und Stefan ging mit ihm zum Informationsschalter und erklärte seine Situation. Und schnell bekamen dann die zwei einen rechtzeitigen Flug nach Sydney, und Aman konnte seinen Termin einhalten. So, jetzt, eine Woche später in Sydney, bekam Stefan einen Telefonanruf von Aman, und er wollte sich unbedingt wieder mit Stefan treffen. Und an dem Morgen, las Stefan in Habakuk Kapitel 2 diese Verse: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Das hat er gerade in seiner stillen Zeit gelesen, und er nahm das dann so als Wort von Gott, eine Bibel auf Uigurisch mitzunehmen. Und gab es dann als Geschenk, und Aman nahm die Bibel an und war hoch erfreut, als er dann merkte, dass die Bibel in seiner Muttersprache war. Etwas später, bei einem weiteren Besuch, sagte Aman plötzlich: Du Stefan, ich habe jetzt von Jesus geträumt. Und Stefan sagte später, ich bekam Gänsehaut. Aman führte weiter und er sagte: Ich war in einer Menschenmenge und konnte Jesus einfach nicht näher kommen. Aber dann wurde der Weg plötzlich geöffnet und ich ging mit Jesus ins Wasser und wir kamen zusammen wieder raus. Und Stefan sagte, ich war wirklich gestaunt und gesagt, ja, ich war mit Ehrfurcht erfüllt. Und es gab dann so diese Gelegenheit, ein tiefgreifendes Gespräch zu haben, geistliches Gespräch zu haben. Und bei einem weiteren Treffen von den zwei Familien sagte Amans Tochter zu Stefan: Seit mein Vater diesen Traum von Jesus hatte, ist er ein neuer Mensch geworden. Aman ist von China, Nordwestchina, gekommen, nach Sydney, Australien, und hat da Jesus begegnet. Und so stellt sich die wichtige Frage inmitten aller anderen Komplexitäten: Ist Gott dabei, das Missionsfeld auch zu uns zu bringen? Stehen wir mitten in einer modernen Diaspora? Was möchte Gott bewirken? Wie ist er am Wirken? Und was ist sein Auftrag an uns als seine Gemeinde? Habakuk wollte einfach auch Gottes Orientierung haben. Und diese Orientierung brauchen wir auch als seine Gemeinde. Unsere Zeit ist schon gegangen. In Asien darf man nicht weniger als eine Stunde predigen, aber in Deutschland darf man das nicht. Und deswegen ganz kurz zu sagen, noch ein Punkt. Habakuk freut sich auch im Herrn. Und wir merken in Kapitel 3, dass dieses ein Freuen ist im Voraus. Der Terror ist noch nicht geschehen, ist noch nicht eingetroffen. Aber trotzdem weiß Habakuk, dass Gott sein Heil und seine Kraft ist. Und genauso ist Gott unser Heil und unsere Kraft. Noch ist das Ziel der Mission nicht erreicht. Noch sehen wir keine großen Glaubensbewegungen unter viele Völkern. Aber manche schon, aber nicht viele. Aber es wird diese Bewegungen zu Jesus geben. Das hat Gott uns zugesagt und wir vertrauen ihm. Zum Schluss möchte ich ein Lied vorschlagen. Und es ist eventuell ein neues Lied für Sie. Das Lied heißt Die unvollendete Aufgabe und ist von Bischof Frank Houghton, auch von unserer Organisation OMF, geschrieben, aber schon vor 85 Jahren. Die Melodie ist Ihnen eventuell bekannt. Die Melodie heißt oder kommt von Die Kirche steht gegründet. Hoffentlich kennen Sie dieses Lied oder diese Melodie. Aber einfach dieses Lied als Gebet zu singen. Und beten Sie, wenn wir dann singen, beten Sie dann auch für uns hier, für die Gemeinde in Deutschland. Beten Sie auch für die Mission weltweit. Ich habe viel von Ostasien heute gesprochen, aber eigentlich ist die Mission weltweit. Und wir beten dann, die Arbeit ist unvollendet. Die Arbeit treibt uns neu ins Gebet. Die Not ist unvermindert, mahnt uns, die wir bequem. Als deine Kinder geben wir wieder dir die Hand, wollen unser Leben geben, damit du wirst bekannt. Wir wollen singen.
Uns der Dank für diese Botschaft und der Gebetswunsch, dass sich das in den nächsten Wochen ja, so verwirklicht, dass es eine Zeit der Beobachtung, eine Zeit der neuen Gottorientierung, des neuen Hörens wird. Vielen Dank für diese Ermutigung, diese Horizonterweiterung und den Ansporn. Jetzt bleibt noch einige Informationen und Einladungen, bevor wir Ihnen eine gesegnete neue Woche wünschen. Erst die Einladung zum nächsten Sonntag. So Gott will, sehen wir uns wieder hier um 14 Uhr. Pfarrer Dr. Heiko Grimmer hat zugesagt zu kommen. Er hat ja in seinem letzten Büchlein die letzten 4 Seiten seiner eigenen Geschichte, seine eigene Geschichte durchsichtig gemacht und geschrieben, was für eine schwere Diagnose er hat, ALS. Und trotzdem hat es Gott ihm geschenkt, dass er weiter das Wort Gottes verkündigen kann. Und er sagt zu. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde nächsten Sonntag um 14 Uhr. Auch nächsten Sonntag wird es für Kinder und Eltern wieder eine Übertragung geben. Wir grüßen auch die, die dort sind und parallel mit Kindern spielen und dort mitgehört haben. Nächsten Sonntag wird es keine Kindergruppen im Haus geben, keine Kinderprogramme, weil die viele Kinder sind in Freizeiten und die Leiter, die Kindergruppenleiterinnen auch und halten dort ihre Programme. Dann vor dem nächsten Sonntag gibt es noch eine große Einladung, hier am Bibelkursprogramm teilzunehmen. Sie haben ein Informationsblatt. Es sind da die Unterrichtseinheiten angekündigt. Und jetzt wünschen wir Ihnen eine behütete Woche mit dem Psalmvers: Der Herr behüte dich, der Herr behüte deine Seele. Bis zum Wiedersehen.